Hallo Christoph.
Hallo Anaida.
In dieser Episode sprechen wir über Kapital und Klima, über Technologien und auch über Möglichkeiten, die verschlafen werden.
Es geht in dieser Episode um ein zweifaches Systemversagen. Über das Versagen der Politik, davon hören wir jeden Tag. Das Versagen der Politik, wenn es ums Klima geht, aber wir sprechen auch darüber, warum der Kapitalismus, so wie er heute praktiziert ist, letztlich ein Klimakiller bleibt.
Treibhaus, der Klimapodcast.
Mit Christoph Keller.
Und Anaida Fietz. So viel können wir jetzt schon sagen. Der globale Kapitalismus hat uns in den letzten 20 Jahren oder noch länger, jedenfalls seit die Klimakrise ins breitere Bewusstsein gelangt ist, der Lösung wenig näher gebracht. Vielmehr hat der globale Markt extrem auf fossile Energien gesetzt, er hat Ungleichheiten produziert und soziale Spannungen. Er hat dazu geführt, dass unsere Biosphäre und unser Klima am Rande eines Kollapses stehen.
Und wir wissen, dass eine der Eigenschaften des globalen Kapitalismus darin besteht, kurzfristige Gewinne zu erzielen und die langfristigen Folgen von Investitionen, von Produktionsanlagen, von Energieträgern auszuschalten. Und vor allem ist der globale Kapitalismus eine Schuldenwirtschaft. Nicht nur, weil ein großer Teil von Finanzgewinnen auf hochriskanten Geldspekulationen beruht und weil das heutige System in Sachen Klima eine enorme Schuld aufbaut.
Du beziehst dich, Christoph, hier auf neuere Studien, unter anderem des Klimawissenschaftlers und Ökonomen Sieg Hausfather, Studien, die errechnet haben, was es kosten wird, die heute mit Treibhausgasen bereits überhitzte Atmosphäre irgendwann wieder auf ein normales Niveau zu bringen. In einer Studie erinnert Sieg Hausfather daran, dass CO2 auf Jahrtausende in der Atmosphäre verbleiben wird, und zwar auf dem hohen Niveau von heute, also über 450 parts per million, selbst dann, wenn das Verbrennen von fossilen Energien von einem Tag auf den anderen gestoppt würde.
Genau, und in dieser Studie hat Sieg Hausfather errechnet, dass es nach heutigen Maßstäben 22 Billionen Dollars kosten würde, ich wiederhole, 22 Billionen Dollars kosten würde, um die Temperatur der Erde um 0,1 Grad zu senken, um also aus der Erde wieder, wenn es denn einmal soweit ist, einen lebbaren Planeten zu machen. Und diese Klimaschuld, die alle nachfolgenden Generationen belastet, wird. Diese Klimaschuld findet sich heute in keiner volkswirtschaftlichen Rechnung und schon gar nicht in den Buchhaltungen der Erdöl- und der Kohlekonzerne.
Das heißt, das heutige System stützt sich auf Voraussetzungen, einmal rein wirtschaftlich oder finanziell betrachtet, die in keiner Weise nachhaltig sind, die aber auch nicht unbedingt rational sind.
Ja, ich glaube, so können wir es sagen. Der globale Kapitalismus, um es auf den Punkt zu bringen, funktioniert so, dass er eigentlich seine eigenen Fundamente heute untergräbt. Rein materiell auf der einen Seite, weil es, wenn der Planet vor die Hunde geht, um das jetzt mal salopp auszudrücken, auch nichts mehr zu gewinnen gibt. Aber auch, weil der Kapitalismus, so wie er heute funktioniert, auf breiter Basis auf Voraussetzungen beruht und Voraussetzungen schafft, die eigentlich systemwidrig sind. Und das betrifft vor allem die Risiken, die tagtäglich geschaffen werden, indem wir uns immer näher an die unumkehrbaren Tipping Points hin bewegen.
Wie meinst du das jetzt, Christoph? Voraussetzungen, die systemwidrig sind, das klingt jetzt ziemlich krass.
Ein Kapitalist oder eine Kapitalistin, wenn er oder sie sich den Zustand dieses Planeten von außen anschauen würde, vermutlich würde er oder sie keinen Rappen in dieses System investieren. Er oder sie würde sagen, was soll ich in ein System investieren, von dem ich weiß, dass es sein eigenes Grab schaufelt? Oder anders gesagt, der gute Kapitalist, ich benutze jetzt hier mal die männliche Form, der gute Kapitalist ist eigentlich ein Risikoscheuer, Mensch. Er möchte eigentlich sicher sein, dass er sein Geld nicht verliert. Er möchte nicht in eine Schuldenspirale hineingezogen werden oder in einen Konkurs. Und genau all diese Voraussetzungen finden wir heute eben in diesem System, wie es heute funktioniert.
Genau, die Banken, Versicherungen, die Industrie, die Investorinnen, die Erdölfirmen tun das jeden Tag, in ein System investieren, das nicht zukunftsfähig ist.
Ja, genau. Und ich wollte eigentlich herausfinden, warum das so ist. Warum der heutige Kapitalismus letztlich, um es verkürzt zu sagen, so irrational handelt. Würde er nämlich rational handeln, und das ist jetzt einfach ein Punkt, der mir sehr wichtig scheint, würde er rational handeln, so hätte die Klimabewegung in den Kreisen der Bankiers, der Investoren, auch der Wirtschaft ganz allgemein die besten Verbündeten, weil diese Kreise eben erkennen würden, dass es letztlich gewinnbringender ist, den Planeten zu erhalten, als ihn zu zerstören.
Du hast diese Fragen mit einem diskutiert, der seit Jahren ein Vorreiter der erneuerbaren Energien ist, der seit Jahrzehnten gegen die Atomlobby kämpft und gegen die fossile Industrie. Du hast mit dem Ökonomen, ETH-Dozenten und Energiepolitiker Rudolf Rechsteiner gesprochen. Er ist auch Verwaltungsrat bei den industriellen Werken Basel-Stadt und bei der Stiftung Ethos. Diese Stiftung unterstützt Pensionskassen darin, ihre Gelder nachhaltig zu investieren.
Genau, und ich habe ihn zunächst gefragt, Rudi Rechsteiner, was ihm denn durch den Kopf geht, wenn er die Schlagzeilen der letzten Wochen und Monate liest, die alle nur eines sagen, nämlich, dass sich das Klima immer stärker erhitzt, und zwar in Ausmaßen, die selbst die pessimistischsten Klimawissenschaftlerinnen so nicht vorausgesehen haben.
Ja, also grundsätzlich ist das für alle, die diese Nachrichten hören, beängstigend. Und trotzdem möchte ich die Entwicklung ein bisschen differenziert betrachten. Wir haben bei den fossilen Energien einen Peak erreicht. Die OECD-Länder verbrauchen weniger Öl, Gas und Kohle. Die sind im Rückgang und China, der größte Emittent, ist wahrscheinlich jetzt am Peak. Also wir sind auf einem Plateau und angesichts der erneuerbaren Energien dort, die sich sehr schnell ausbreiten, rechne ich damit, dass in China der Rückgang am schnellsten verläuft. Also mich würde es überhaupt nicht überraschen, wenn China 2040 schon bei Netto Null wäre, weil sie sind jetzt auch im 2024 bei den erneuerbaren Energien bereits auf dem Ausbauplan von 2030. Und dann haben wir noch eine Reihe von anderen Ländern, wo die Emissionen leider noch wachsen, das stimmt. Und das macht auch Sorge, aber ich glaube nicht, dass das die Modelle sind, die wir in Zukunft leben werden.
Wenn wir schauen, was die großen Erdölkonzerne jetzt gerade tun, dann lesen wir in den Medien, dass BP, Shell und andere eben ihre Klimaziele reduzieren. Sie haben die Ziele, die sie für 2030 sich gesetzt haben, aufgeweicht. Und wir hören davon, dass überall eben neue Erdölfelder wieder ausgebeutet, wieder erforscht werden sollen. Jetzt, wie kommst du darauf zu sagen, dass sich die fossilen Energien einfach so verdrängen lassen?
Ja, die machen das nicht freiwillig. Solange es Gewinne gibt, werden sie weiter explorieren. Aber wenn man sieht, wo die technologischen Trends hingehen mit den Elektroautos oder auch mit Wärmepumpen, dann ist es so, dass sie eigentlich eine sehr fragile Industrie sind. Wir haben auch sehr lange Versorgungsketten. Also die Ölkonzerne haben einen Haufen Probleme, die Förderkosten steigen und die neuen Techniken sind einfach billiger. Also der Bereich, wo jetzt ein großer Boom kommen wird, sind die elektrischen Lastwagen, die Camions. Ich kenne jetzt in Deutschland solche Kamioneure, die auf Twitter ihre Fahrtenschreiber auswerten. Die sparen etwa 100 bis 150 Euro pro Tag, wenn sie elektrisch fahren. Und das Gleiche lässt sich bei den elektrischen Privatautos beobachten. Jemand, der elektrisch fährt, kehrt niemals mehr zum Benziner zurück. Also wir sind hier in einer positiven Transformation. Und natürlich, früher haben die Ölfirmen den Klimawandel geleugnet und heute bekämpfen sie eigentlich die Klimapolitik. Und sie sagen, das sei unbezahlbar, es gehe nicht, es gebe zu wenig erneuerbare Energien. Und dann gibt die Atomlobby noch einen drauf und sagt, ohne AKWs geht's auch nicht. Also wir haben da mit einer Gruppe von Leuten zu tun, die wollen nicht dazulernen.
Sie wollen nicht dazulernen, Rudi Rechsteiner, gegen die Rationalität eigentlich des Marktes. Sie haben gesagt, fossile Energien sind nicht nur fragil, sondern sie sind auch viel weniger energieeffizient. Das müssen ja eigentlich die Erdölkonzerne selber auch irgendwann mal eingesehen haben.
Nein, ich glaube nicht an eine größere Rationalität. Diese Leute sind ja sehr einfach strukturiert. Es geht nur um Geld und um Prestige und um Macht. Und man korrumpiert die Förderländer. Also ich meine, die Schäden der extraktiven Industrien sind legendär. Die Reichen dort werden dann reich. Die Armen haben eigentlich keine Chance, eine eigene Existenz aufzubauen. Das sieht man in allen Ländern, von Venezuela bis Saudi-Arabien, dass alle Versuche für die Bevölkerung mit etwas normalem Geld zu verdienen eigentlich so lange scheitern, wie die Ölindustrie die ganze Wirtschaft dominiert und eben auch korrumpiert, auch mit einer starken Gewaltausübung hat das zu tun. Wer das Öl besitzt, das besitzt die Macht. Aber ich möchte sagen, die Ölförderländer sind da gar nicht alleine. Ich betrachte auch Russland als Öldiktatur und unter gewissen Vorzeichen auch die USA oder Kanada, Australien sind alles extraktive Länder, wo die extraktive Industrie in der Regel die konservativen Parteien einfach kauft. Die sind korrupt, die lassen sich bezahlen. Das ist in der Schweiz völlig legal, dass man Parteispenden bekommt und man nicht darüber spricht und es auch nicht offenlegt, man versteckt es. Das ist jetzt sicher so bei dieser Atomrenaissance, die jetzt zum 84. Mal herbeigeredet wird. Da wird viel Geld verdient. Man füllt sich die Parteikasse und macht den Papagei. Also das funktioniert auf der ganzen Welt, aber das Spannende an dem ist eben, dass jetzt objektiv diese Techniken alle teurer sind als gedacht. Die Förderkosten steigen. Die Effizienz eines Dieselmotors liegt etwa bei 20%. Das heißt, die meiste Energie verpufft und der Elektromotor oder die Wärmepumpe bringen nicht nur einfach saubere Energie, sondern wir kommen mit einem Viertel oder einem Fünftel der Energie aus, wenn wir die ganze Versorgungskette einrechnen, vom Ölbohrloch bis eben zu unserem Heizöltank zu Hause.
Das heißt jetzt, wenn ich dir zuhöre, Rudi, dann heißt das, wir haben es wie mit zwei Märkten zu tun. Der eine ist der fossile Markt, der bestehende Markt, der, wie du gesagt hast, geprägt ist durch Korruption, Subventionen, durch eine Art von Gewinnstreben, das sehr kurzfristig ist und eben nicht klimafreundlich ist. Und auf der anderen Seite haben wir es zu tun mit einem neuen Markt, mit einem anderen Markt, der, um es auf den Punkt zu bringen, sowohl klimafreundlich wie auch effizient und rational ist.
Ja, und vor allem ist dann natürlich die Energiegewinnung passiert beim Verbraucher. Das ist etwas ganz anderes. Wir haben ganz kurze Versorgungsketten. Also am einfachsten ist der Fall, wenn der Strom vom Hausdach kommt und dann in Form eben von warmem Wasser über die Wärmepumpe eingelagert wird oder in einer Batterie oder in einem Elektrofahrzeug oder einfach verbraucht wird. Wenn die Sonne scheint und ich lasse meinen Computer laufen, brauche ich gar keinen Speicher. Das ist eigentlich der Normalfall, weil Elektrizität ist ein Just-in-Time-Produkt. Und das macht das Ganze auch komplex. Da müssen alle mitspielen, also auch der Netzbetreiber. Und was wir ja in der Schweiz hatten, das ist die Situation, dass die Netzbetreiber waren auch die Besitzer der Atomkraftwerke. Die wollten auf gar keinen Fall Photovoltaik. Und heute noch die bernischen Kraftwerke oder die CKW, die zentralschweizerischen Kraftwerke, die tun alles, um Photovoltaik zu verhindern. Die zahlen eine Einspeisevergütung von 2 Rappen und verkaufen den gleichen Strom im nächsten Haus für 25 Rappen. So, das ist die Schweizer Welt, mit der wir leben. Und insofern ist spannend, dass sich jetzt die Photovoltaik trotzdem bei uns durchsetzt mit 5000 Neuinstallationen pro Monat. Also die Schweizer Stromversorgung, die verändert sich jetzt in einem unglaublichen Tempo. Also ich möchte das vielleicht kurz sagen. Wir brauchten etwa 30 Jahre, um auf 10% Solarstrom zu kommen, und jetzt brauchen wir noch 3 oder 4 Jahre bis 20%. Also das heißt, wir sind jetzt mitten in dieser Disruption, und selbstverständlich müssen die AKWs nachher geschlossen werden, weil es gibt gar keinen Platz mehr für diesen Strom im Netz.
Aber trotzdem, wir haben eine Situation, in der wir es immer als unwahrscheinlicher betrachten, dass wir dieses Ziel von unter 1,5 Grad globaler Erwärmung erreichen werden. Die Kipppunkte sind immer deutlicher sichtbar. Wir sehen hier Überflutungen überall in Asien, in Europa, gerade kürzlich wieder Stürme, Brände und so weiter und so fort. Also global können wir ja sagen, wir bewegen uns hier in eine Risikozone hinein, die eigentlich so nicht akzeptierbar ist. Und dennoch, dieser Bereich, über den wir gesprochen haben, die fossile Industrie, ist offenbar bereit, dieses Risiko weiterhin einzugehen.
Ja, und auch der Schweizer Bundesrat ist bereit, und auch das Schweizer Parlament wird von Klimaschutzgegnern dominiert. Also man muss das so sagen, die machen gar nichts, wenn sie nicht müssen. Und trotzdem hat sich vieles jetzt verändert, nämlich, also zum ersten Mal finden die Katastrophen bei uns statt. Wir haben Bergstürze, die gingen jetzt bis jetzt noch glimpflich aus, aber irgendwann trifft es dann wahrscheinlich ein größeres Dorf, das einfach zugedeckt wird von Gröll und Eis. Also das heißt, diese Mantra, auch zum Beispiel vom Radio immer wieder, dass in der dritten Welt, da würde das ganz schlimm werden, das ist einfach völlig falsch. Nein, bei uns wird es schlimm. Und wir haben die größten Verluste, weil wir sind nicht Nomaden. Wir haben hier, wenn wir reparieren müssen, die kapitalintensiven Fabriken und Gebäude.
Riesige Infrastruktur, die
wir
erhalten
haben
werden
die teuren muss. Infrastrukturen, und wir sehen das jetzt schon, dass natürlich die SBB die laufenden Kosten ständig steigern muss für den Bahnerhalt, weil die Brücken einstürzen bei Hochwasser und Ähnliches. Das Zweite ist, dass es alles viel schneller läuft als geglaubt. Die Leute dachten, ja, Meeresanstieg, das kommt dann im nächsten Jahrhundert. Nein, wahrscheinlich haben wir in diesem Jahrhundert 3 bis 5 Meter höheres Meer. Das heißt, dass man in Städte wie Hamburg oder London möglicherweise nicht mehr länger bewohnen kann. Also das heißt, wir stehen vor großen Migrationsrisiken, die wir noch nicht genau abschätzen können, aber die sind da. Und das Dritte ist, wir sehen vor allem die Veränderung bei den Kosten. Also die Inflation ist da, die Lebensmittel werden teurer. Ich nehme als Beispiel die Oliven. Der Olivenanbau ist in Südeuropa eingebrochen wegen Klimaveränderung. Die Bäume hatten zu heiß und lieferten nicht mehr den Ertrag wie früher. Die Preise für Olivenöl sind massiv gestiegen. Und natürlich in den ärmeren Ländern führt das dann dazu, dass die kein Olivenöl mehr haben. Und wir spüren das auch, indem wir mehr bezahlen. Und ich meine, das ist für mich das Wahnsinnige, dass wir hier über Schuldenbremse und Geldpolitik reden, aber die wirklichen Fundamentals, nämlich die Naturproduktivität, wir ruinieren sie in einem Rekordtempo und darüber spricht man gar nicht.
Aber die Menschen haben doch das Gefühl, es verändert sich etwas, es ist nicht mehr wie früher, sie nehmen diese Katastrophen schon auch zur Kenntnis und es macht sich dann so etwas wie Weltuntergangsstimmung breit, mit der Folge, dass die einen sich in der Klimapolitik engagieren, weiterhin und vielleicht mit einer gewissen Verzweiflung auch mittlerweile, die anderen aber nach rechts abdriften und dort so etwas wie das Heil suchen in einer Welt, die es nicht mehr geben kann.
Ja, ich denke, das Beispiel ist bezeichnend, wie die Economy Suisse reagiert hat, als wir diese Überschwemmungen hatten in den Alpen. Da haben die doch gesagt, ja, man müsse jetzt daran gehen, gewisse Täler zu verlassen. Also die Leute sollten dort nicht mehr wohnen, weil das sei jetzt zu teuer. Dieser Verband hat ja einfach gar keine Lösungen bereit. Die Leute, die jetzt seit 30 Jahren die Energiepolitik sabotiert haben, gegen Effizienzvorschriften, gegen Lenkungsabgaben, die sagen jetzt den Leuten, wenn die ein zerstörtes Haus haben, ja, schaut euch doch einfach nach einem anderen Wohnort um. Und das ist natürlich eine unglaubliche Gewalt, die hier gepredigt wird. Man sagt den Leuten einfach, flüchtet, ihr seid jetzt Flüchtlinge und uns ist das vollkommen Wurst, wir werden weiter nichts machen für die Klimapolitik, wir werden Ablasshandel organisieren mit gefälschten Zertifikaten. Also das ist ja die Spezialität dieser Wirtschaftsverbände, dass sie ständig über Lösungen reden, die nicht funktionieren, um davon abzulenken, dass sie eigentlich nichts wollen.
Der gute Kapitalist, der aber in der Economie Suisse eigentlich aufgehoben ist, müsste ja aber sich ganz anders verhalten. Er müsste nämlich erkennen, dass hier Voraussetzungen geschaffen werden in den Auswirkungen der Klimakrise, die die Investitionen hier zu Lande und auch in anderen Ländern auf längere Frist hinaus gefährden und dass sie eigentlich rational so handeln müssten, dass sie sagen müssten, es geht eigentlich ganz grundsätzlich darum, dieses eingesetzte Kapital so lange wie möglich zu erhalten und auch arbeiten zu lassen. Also, um es pauschal zu sagen, Rudi Rechsteiner, müsste eigentlich die Economie Suisse der erste und beste Verbündete der Klimapolitik sein.
Ja, wenn Sie ganzheitlich denken würden, dann würden Sie das machen. Weil Ökonomie heißt ja, hat zwei Bedeutungen, Oikos und Nomos. Nämlich, ich habe mal Altgriechisch gehabt. Also es ist die Lehre des Haushalts. Es geht darum, dass man erstens das Haus erhält, also schaut, dass das nicht kaputt geht, und zweitens, dass man haushälterisch umgeht mit den verfügbaren Budgets, das man hat. Und die Economie Suisse denkt immer nur ans Zweite, dass das Haus erhalten werden muss, das ist dort weitgehend fremd. Ich glaube auch nicht, dass es den guten Kapitalisten gibt, oder? Sondern wir in unserem Hirn sind immer zwei Charakteren. Das eine ist, wir wollen auch Geld verdienen, wir haben eine gewisse Gierigkeit und wir wollen, dass es uns gut geht. Und dann haben wir aber auch den anderen Charakterzug, wir wollen eigentlich, dass es allen gut geht und nicht nur uns, weil so allein nur reich und so muss man ein Psychopath sein, um glücklich zu sein. Und trotzdem, ich möchte einfach vor diesen globalen Zahlen ein bisschen warnen, weil ich finde sie nicht hilfreich.
Auch warnen vor einer Weltuntergangsstimmung, wo du würdest, wir reiten jetzt mit diesem Kapitalismus, die guten Kapitalisten immer in Anführungszeichen, mit dem ganzen System, reiten wir jetzt gewissermaßen direkt in die Apokalypse.
Ich denke, das Problem ist, dass wir ja noch gar nicht mit der Klimapolitik angefangen haben. Was wir in Bern machen und an anderen Orten ist, wird das Verwalten der Schlupflöcher. Also das Klima steht nicht auf der Agenda zu oberst. Das läuft unter ferner Liefen. Und deshalb würde ich jetzt auch sagen, wir sollten dieser Politik nochmals eine Chance geben. Wir haben noch vielleicht Zeit, ich weiß es nicht. Und das Zweite ist, diese Weltuntergangsstimmung macht die Leute sehr passiv. Sie sehen dann die eigenen Handlungsspielräume nicht und dann bleiben die Maßnahmen erst recht liegen. Und das ist ja auch die Strategie der Ölwirtschaft, dass sie sagen, jetzt ist es sowieso zu spät, es gibt nichts mehr, die Entscheide wurden früher falsch getroffen, wir machen jetzt einfach weiter so und machen nur noch Anpassung. Das ist ja das Lieblingswort von Herrn Rösti. Der will nichts ändern an Öl und Gas, sondern einfach den Leuten dann einen Zustupf geben, die vielleicht ihr Haus verlieren. Und drittens bin ich gegen die Weltuntergangsstimmung, weil ich nicht ausschließen möchte, dass wir eines Tages ein Mittel gegen den Klimawandel finden. Also konkret, ich mache ein Beispiel. Die IWB, wo ich im Verwaltungsrat sitzen darf, hat ein Pflanzenkohle-System entwickelt, in dem Grüngut verwertet wird zu Kohlenstoff, das nachher wieder in den Boden zurückgebracht wird. Und meine Vorstellung ist, dass vielleicht 10 oder 20% der weltweiten Landwirtschaft nichts anderes tun wird, als Gräser zu pflanzen oder Bäume, die man nachher mit Pyrolyse zu Kohle verarbeitet und wieder in den Boden einbringt, um diese, ich sage mal, 200 Jahre industrielle Verschmutzung der Atmosphäre rückgängig zu machen. Ich schließe das nicht aus, ich bin aber nicht Spezialist dabei. Ich sage nur, man hat es bisher noch gar nicht probiert. Und wenn wir im kleinen Basel-Stadt so eine Maschine zum Laufen bringen, es war nicht ganz einfach, muss ich sagen, und nachher aber zeigen können, dass es geht, dann macht mir das auch Mut. Weil man könnte es auch im großen Stil machen, man könnte dann weniger Fleisch essen und dafür eben ich sage einmal, naturnahe Gräser züchten, die man dann wieder zu Kohle verarbeitet und in den Boden verbringt.
Und das heißt jetzt aber auch, Rudi Rechsteiner, es braucht so etwas wie ein Vertrauen auch in die Technologie. Also nicht nur eine Hoffnung in die Technologie, dass man sagt, ja, irgendwann wird dann schon eine Lösung kommen, sondern auch Vertrauen darin, dass heute und jetzt eben diese Technologien eingesetzt werden können und eingesetzt werden sollen, damit sich wirklich auch etwas verändert.
Ja, und da hat ja der Kapitalismus eine große Begabung. Also punkto Innovation und Massenherstellung, Kostensenkung ist der Kapitalismus einfach völlig unübertroffen, der Wettbewerb. Und interessanterweise sind es ja die Chinesen, die uns das jetzt vormachen. Das ist die einzige Regierung, die den Klimawandel ernst nimmt. Das muss man einfach mal sagen. Und die haben eine Industriepolitik, wo sämtliche Versorgungsketten jetzt elektrifiziert werden und CO2-arm gemacht werden. Und das ist wirklich etwas sehr Wichtiges. Zum einen, weil es einfach der größte Emittent ist weltweit, etwa ein Drittel der Klimaemissionen werden von China verursacht, weil es ist ja auch die Werkbank der Welt. Aber dann ist es so, dass sich da eine Mischung von Wettbewerb und politischer Führung neu kombiniert, wie wir das im Westen nie haben. Also zum Beispiel nehmen die Solarmodule, da hat ja der Staat großzügig Kredite vergeben und unglaublich viele Fabriken einfach vorfinanziert. Das kostete 50 oder 100 Milliarden Dollar. Und dann war auch der interne Markt am Schluss so groß, dass ja, man kann sagen, die Hälfte dieser Module wird im eigenen Land verbaut. Das heißt, da werden jetzt, ich sag mal, Wind und Sonne in China ersetzen pro Woche ein AKW. Das ist so die Größenordnung oder ein Kohlekraftwerk. Das heißt, es wird jetzt wirklich Strom produziert und dann hat aber China auch immer gesagt, jetzt bekommen nur noch die Firmen Geld, die einen bestimmten technologischen Standard liefern. Also die besten 10 Firmen werden gefördert und die anderen, die sind dann eingegangen. Also es ist unglaublich hart, wie dort der Staat fördert, indem er am Anfang allen Geld gibt und am Schluss sind es einfach nur die Besten, die überleben. In dem Sinn, es ist nicht eine ewige Landwirtschaftspolitik, wo man einfach irgendwelche Mäuler füttert, damit sie weitermachen können, wie sie das schon 200 Jahre gemacht haben, sondern es ist eine Technologiepolitik und die machen das auch im Bereich Elektroautos, im Bereich Wärmepumpen, im Bereich Batterien. Überall sind sie Welttop. Die Europäer haben eigentlich keine reale Chance mehr mitzuhalten technologisch und das haben die jetzt gar noch nicht gemerkt. Jetzt kommt ein großes Gezeter in Deutschland. Die merken jetzt, dass sie aus dem Markt fallen mit ihren Mercedes-Benz. Und ich muss sagen, dass ich mein Mitleid gegenüber der deutschen Autoindustrie in Grenzen hält. Und die CDU redet von der Rückkehr des Verbrenners. Also man hat überhaupt nichts begriffen in diesen Parteien. Also
und da möchte ich gleich einhaken. Ich glaube, es ist ganz klar, und mehrere Studien haben das gezeigt, es gibt nicht nur Tipping Points draußen im Klima, also dort, wo eben sich vielleicht unwiederherstellbare Prozesse ereignen, sondern es gibt auch Tipping Points in der Industriepolitik, es gibt Tipping Points in der Politik insgesamt und es gibt Tipping Points in der gesellschaftlichen Anerkennung von neuen Technologien. Und wenn ich dir jetzt zuhöre, Beispiel China, dann erreichen wir solche Tipping Points eben nur, indem wir, und das sagt diese Studie, die ich hier zitiere, auch, indem wir eben regulieren, indem wir ganz klar politische Maßnahmen treffen. Politische Maßnahmen, die offenbar, du sagst es, eben in Deutschland und in anderen Ländern nicht gemacht werden.
Ja, und indem wir eben auch staatliche Hilfen während einer gewissen Zeit gewähren. Ich möchte daran erinnern, dass zum Beispiel Großbritannien hatte ein staatliches Amt für Baumwolle im 19. und im Anfang des 20. Jahrhunderts, oder die haben die Textilindustrie begleitet, die haben auch Innovationen gefördert und so weiter. Und ich erlebe persönlich einfach noch destruktiver als die Ölindustrie ist für mich einfach die Atomlobby. Die hat nämlich, ich meine, alles, was China jetzt macht, kann man vereinfacht sagen, wurde in Deutschland erfunden. Die haben die Windturbinen erfunden. Es gibt keine Windturbine auf der Welt, die nicht in Deutschland oder Dänemark entwickelt wurde. Die haben auch die Solarmodule in den breiten Markt geführt mit dem Erneuerbaren Energiengesetz ab 2004 und dann wurde dieser Markt wurde zerstört von der FDP und von der CDU, die wollten zurück zur Atomkraft und alle, wirklich ausnahmslos alle deutschen Solarfirmen sind Konkurs gegangen und wurden von Chinesen und Koreanern aufgekauft. Die Technik ging dann nach China. Mein Freund Hermann Scheer, der das Erneuerbare Energiengesetz geschrieben hat, selig, er ist selber nach China gereist und hat gesagt, macht Einspeisevergütungen. Und die Chinesen haben ihm zugehört, diesem deutschen Parlamentarier aus der SPD, und haben das gemacht. Das ist ja das Wahnsinnige. Die waren so lernbereit. Und jetzt will ich Ihnen einfach mal aufzählen, was in Europa gegangen ist.
Nehmen Sie also eben, es gibt ja auch in Europa Entwicklungen, aber die kommen offenbar nicht so schnell voran.
Ja, also nehmen Sie jetzt mal England, oder? England hatte eine kleine Windindustrie, dann kam Cameron, David Cameron, der konservative Premierminister, und hat einfach 10 Jahre lang haben die Tories jetzt Windturbinen im windigsten Land Europas verboten. Es war verboten, in England irgendwo eine Turbine aufzustellen. Dafür haben sie Milliarden in Atomkraft Hinkley Point C geleitet, oder?
Und neue Ölfelder erschließen.
Und haben neue Ölfelder erschlossen, genau. Und der Erste, der das änderte, war jetzt Keir Starmer. Er hat in der ersten Woche nach seinem Amtsantritt hat dieses Verbot aufgehoben. Man kann jetzt wieder Windturbinen bauen in Großbritannien, aber hat natürlich keine Chance mehr auf eine eigene Industrie. Das zweite Beispiel, der konservative Rajoy, der Ministerpräsident von Spanien, hat 2012 als erstes in der ersten Woche den Bau von Solaranlagen gestoppt. Er hat eine Sonnensteuer eingeführt, die war dann im sonnigsten Land von Europa, die war dann in Kraft bis, ich glaube, 2018 Pedro Sanchez kam und das am ersten Tag wieder aufgehoben hat und seither hat Spanien einen Solarboom. Die Kohlekraftwerke werden alle geschlossen, sind zum großen Teil schon geschlossen und die Atomkraftwerke werden auch bis 2030 geschlossen. Und man muss aber nicht bis nach Spanien gehen. Schauen Sie sich an, was der Bundesrat in der Schweiz gemacht hat, oder? Ab 2015 war Photovoltaik in der Schweiz die billigste Technik pro Kilowattstunde.
Ab 2015, das ist vor fast 10 Jahren.
Ja, genau. Und der Bundesrat hatte 50.000 Projekte auf einer Warteliste, die alle auf einen Vergütungsbescheid gewartet haben. Man hat dann Holzkraftwerke gebaut und viele Wasserkraftwerke, aber das war so blockiert. Seit 2017 ist das dann besser geworden. Da kam Simonetta Sommaruga und seither hat sich jetzt das Ausbautempo in der Schweiz verzehnfacht. Wir bauen jetzt pro Jahr mehr als 10-mal so viel wie in der Periode bis 2017, oder? Und also auch wir hatten ein anti-solar, anti-erneuerbares Establishment und das kehrt jetzt zurück. Die ganze Atomdiskussion, das ist ja so, ich sage jetzt mal industriell gesehen, ein reiner Furz in die Luft. Niemand wird je wieder ein AKW bauen in der Schweiz, weil es zu teuer ist, weil es zu lange geht und, weil es vor allem zu gefährlich ist und weil es keine Volksmehrheiten gibt. Aber man kann wieder ablenken von den wirklichen Veränderungen. Also wenn ich Ihnen sage, 5000 Installation pro Monat, das ersetzt pro Jahr ein kleines Mühleberg, oder? Also wir sind in einem unglaublichen Tempo, wir ersetzen ein Atomkraftwerk durch Sonnenenergie pro Jahr und niemand redet darüber. Alle reden jetzt über AKWs, sind verwirrt, wissen nicht, wie sie das einordnen sollen und unser Establishment schützt das. Also diese Fastmehrheit im Bundesrat, die keine Mehrheit hat im Parlament, diese rechtskonservative Agenda, Atomkraft und Öl, oder Ölbert Rösti, er ist ja stolz darauf, dass nichts passiert in der Schweiz. Er ist stolz darauf bei seinen Leuten, dass er sagen kann, ihr dürft weiter mit dem Benziner fahren, niemand hindert euch daran. Und ihr dürft weiter mit Ölheizungen das Klima verschmutzen. Ich sorge dafür, dass euch nichts passiert. Das ist unsere Politik. Da muss man dazu stehen, im reichsten Land Europas. Ein Land, das nichts will und nichts macht und eine Regierung hat, die stolz drauf ist.
Und ein Land, das ja jeden Liter Diesel und jeden Liter Benzin importieren muss. Aber das ist ja, Rudi Rechsteiner, eigentlich reiner Populismus. Also da wird den Leuten vorgegaukelt, eben dass es immer so weitergehen kann, gegen jede Rationalität mit Blick auf die Klima- Veränderungen, die wir vor unserer Haustür ja täglich erleben. Also diese Art von Verführung und von Populismus.
Ja, aber das ist ja nur die halbe Geschichte. Die andere Hälfte der Geschichte ist eben diese Selbstermächtigung, dass 5000 Hausbesitzer pro Monat wirklich eine Solaranlage bauen. Und man muss eigentlich sagen, der Game Changer war der Ukraine-Krieg, oder? Da hat man, also ich nehme ein Beispiel Pakistan. Was ist passiert mit Ausbruch des Ukraine-Kriegs? Deutschland hatte kein Gas mehr, hat dann Flüssiggas beschafft. Woher kam das? Von armen Ländern in Asien, die sich das nicht mehr leisten konnten. Die Gaspreise hatten sich verzehnfacht. Pakistan war so ein Land. Und was ist in diesem Jahr in Pakistan passiert? Die Regierung hat zum ersten Mal erlaubt, überhaupt Solaranlagen aufs Dach zu stellen. Und die haben in einem Jahr ein AKW ersetzt mit Solarzellen. Das Gleiche in Südafrika, das Gleiche in Jemen, das passiert jetzt im Libanon während des Kriegs. Überall dort, wo die Stromversorgung Probleme hat und Stromunterbrüche sind, da können mit sehr kurzen Bauzeiten Solaranlagen Wunder bewirken. Also das ist schon eine globale Veränderung, es ist eine säkulare Veränderung, weil jetzt überhaupt zum ersten Mal das Wissen in diese Länder kommt, wie man diese Anlagen bedient und installiert, und das verbreitet sich enorm schnell. Es ist ein bisschen von der Technik her zu vergleichen mit dem Auto, oder? Überall, wo Sie in Afrika sind, gibt es Autos. Die können das, weil das ist eine dezentrale Technik. Das ist Mund-zu-Mund Instruktion, und das Gleiche passiert jetzt strukturell gesehen mit der Solarenergie im Subsahara-Gebiet. Viele Genossenschaften oder auch private Netze, die solche Microgrids aufbauen und die Elektrifizierung selber an die Hand nehmen. Das ist der andere Teil der Geschichte.
Dennoch, die Zeit drängt. Ich glaube, da sind wir uns einig, Rudi Rechsteiner, die Zeit drängt. Und die Studie, die Economic Commitment of Climate Change, einer Forschungsgruppe am Potsdam Institut für Klimafolgenforschung, hat einmal mehr deutlich aufgezeigt, wenn wir nicht radikal etwas ändern, dann werden wir in den nächsten 26 Jahren eine Minderung des Einkommensniveaus in allen Regionen dieser Welt haben, und zwar um rund 19%. Das ist ungefähr die Zahl, die so im Durchschnitt gesagt wurde. Das heißt, bei all diesen Entwicklungen, Rudi Rechsteiner, wir sind zwar unterwegs, aber es geht immer noch zu langsam. Und was jeder Tag, jede Woche, die vorbeigeht, ohne dass es wirkliche Veränderungen gibt, ist eine Zeit, in der wir an den Voraussetzungen für unsere Kinder und Kindeskinder Raubbau betreiben.
Ja, das ist genau das, um das es geht. Was wir vor allem machen, ist eine Enteignung der jungen Generation, weil sie wird enorme Probleme haben, wenn Städte im Meer versinken und einfach der Siedlungsraum viel knapper wird. Wenn die Migration gesellschaftlich ist, das natürlich eine Bombe, wenn einfach jede Stadt Flüchtlinge aufnehmen muss. Oder ich meine, Bangladesch, oder auf dem Meeresspiegel 160 Millionen Einwohner, viermal so groß flächenmäßig wie die Schweiz. Und das Problem bei diesen küstennahen Gebieten, die gehen ja nicht von einem Tag auf den anderen unter, sondern die großen Flutwellen, die jetzt stattfinden, die versalzen den Boden. Das heißt, die können sich nicht mehr ernähren und die verlassen dann irgendwann das Land, weil einfach nichts mehr wächst, wenn alles versalzen ist. Sie sehen das Gleiche übrigens in Florida. Und die Leute haben keine Versicherung, sie sind nicht abgesichert, sie suchen dann eine neue Heimat. Und ich meine, diese Konflikte sehen wir ja heute schon, die werden sich verschlimmern. Und in dem Sinne, wir sind alle Opfer der fossilen Industrie und des Nichtstuns unserer Regierungen, die das Problem einfach verdrängen. Und ich würde auch sagen, ja, wir sind eben auch Täter. Ich meine, das Krasseste ist für mich immer noch der Flugverkehr, das eigentlich das Luxusprodukt unserer Gesellschaft, das nichts zahlt, weder Mehrwertsteuer noch Mineralölsteuer noch CO2-Abgabe. Und dann vielleicht, es gibt schon Beispiele, wo wir große Erfolge hatten. Und ich möchte darüber auch sprechen, weil für mich ist die Klimaänderung nichts anderes als ein weiteres Umweltproblem. Wir haben so viele Umweltprobleme gelöst. Gewässerverschmutzung, Luftverschmutzung, Abfallnotstand hatten wir mal, ein Ozonloch. Wir haben das alles gelöst, indem wir die Produkte verändert haben. In meiner kleinen Stadt Basel haben wir schon im November 2016 das Energiegesetz geändert. Wir haben ein Verbot erlassen für Gas- und Ölheizungen. Also lang vor dem deutschen Heizungsgesetz. Niemand hat es gemerkt. Allerdings die Zürcher haben es gemerkt, haben nach einem Copy-Paste gemacht. Es ging auch in eine Volksabstimmung. 62% haben zugestimmt. Wie war das möglich? Also das war möglich erstens, weil das Vertrauen da war, dass Wärmepumpen und Fernwärme in Basel funktionieren. Wir hatten eine technische Lösung. Das zweite war, wir haben ins Gesetz geschrieben, niemand soll fürs Heizen mehr zahlen als bisher. Und der Staat hat hier vorübergehend Fördermittel in die Hand genommen, ein paar Dutzend Millionen. Es war überhaupt nicht unerschwinglich. Es kostete vielleicht ein Zehntel von dem, was uns Theater und Orchester kosten. Also nur zum Sagen, oder? Also es ist nicht viel Geld, man kann es haben, aber man muss das tun. Und dann das Dritte, wir haben dann wirklich erreicht, sogar die Hauseigentümer waren dafür. Der Gewerbeverband hat natürlich Geld verdient, die Wertschöpfung kehrt zurück in die Schweiz vor Ort. Nur die SVP und Markus Somm von der Basler Zeitung war dagegen, versuchte dann ein Referendum zu organisieren und es gelang ihm nicht. Allerdings muss man sagen, als es dann in Kraft trat, gab es auch Umsetzungsprobleme. Also wir mussten ganz viele Spielregeln ändern, nämlich dass man zum Beispiel einen Inverter im Vorgarten aufstellen darf. Wir hatten bürokratische Bestimmungen, die Wärmepumpen eigentlich fast verboten haben. Und da ging es schon darum, dass man dann runde Tische machte, zusammenkam, auch mit dem Gewerbe. Und die Stimmung war super konstruktiv. Inzwischen haben wir 100% Heizungen, die erneuerbar sind in Basel-Stadt. 100%. Wir haben keine einzige Öl- und Gasheizung mehr, die installiert wird. Alle können es irgendwie anders. Und das wäre ja auch bei den Elektrofahrzeugen möglich. Es wäre wahrscheinlich auch in ganz vielen Bereichen möglich. Und es passiert nicht. Und das ist ein Frust.
Zwei Anschlussfragen in diesem Zusammenhang, Rudi Rechsteiner. Die eine ist, was ist denn die Voraussetzung dafür, dass Verbote auch wirklich funktionieren? Sie haben jetzt gesagt, das Verbot in Basel-Stadt hat funktioniert. Unter welchen Voraussetzungen denn?
Also eine Voraussetzung war natürlich, dass die industriellen Werke Basel, wo ich ja im Verwaltungsrat war, gesagt hat, wir können das, wir haben einen Masterplan Wärme, wir schließen euch an. Und die Fernwärme in Basel hat einen sehr guten Ruf, die kostet nur etwa 10 oder 11 Rappen pro Kilowattstunde. Also das ist sehr kostengünstig, sehr bequem für die Leute. Und der zweite Punkt war natürlich dieser Satz im Gesetz, dass man das sozial abfedert. Alle zahlen nicht mehr als bisher. Man hatte in Basel das nötige Kleingeld, aber das ist nicht so, dass man das einfach hat, oder? Sondern Basel-Stadt hat sich sozialdemokratisch entschieden, keine, ich sage mal, Dumpingpolitik zu machen mit immer weniger Staat, sondern hier hat der Staat eine positive Konnotation, er leistet Kultur, er bringt einen vernünftigen öffentlichen Verkehr und er macht auch etwas für die Energieversorgung. Wir sind 100% erneuerbar unterwegs bei den IWB, weil er eben das Vertrauen der Bevölkerung erworben hat und diese Transformation ermöglicht.
Das heißt, es gibt keine gute Klimapolitik, wenn ich das so pauschal sagen darf, ohne auch den Aspekt der Gerechtigkeit.
Genau, also Klimagerechtigkeit muss da sein und man muss einfach aufhören mit Ausflüchten. Im Übergang braucht es Subventionen, auch wenn man das nicht so gerne hat und das ökonomisch als fragwürdig angesehen wird. Die Erfahrung zeigt ja, dass dann, wenn die neuen Techniken mal da sind, dann werden sie immer billiger. Am Schluss, das kann ich mit Sicherheit sagen, die erneuerbare Welt wird billiger sein als die fossile Welt. Da werden weniger Leute sich eine goldige Nase verdienen und die Arbeitsplätze werden vor Ort sein, dort, wo die Energie auch verbraucht wird.
Das ist dieser eine Aspekt, über den wir jetzt sprechen, also dass die guten Entwicklungen, wir haben jetzt einige genannt, trotzdem, ich komme noch einmal auf den anderen Bereich zu sprechen, Öl, Gas ist nach wie vor ein wichtiger Treiber für einen ganzen großen Teil, für einen ganz großen Teil der Industrie. Und Studien haben errechnet, dass es eben mit jedem Tag und mit jeder Woche, die ins Land geht, wir auch eine Klimaschuld anhäufen, die auf die nächste und die über- und übernächste Generation überwälzt wird. Also Sieghaus Father, ein Klimaforscher, hat errechnet, dass uns schon die Rückkehr zu einer halbwegs normalen Temperatur auf der Erde Milliarden kosten wird. Er hat ausgerechnet, dass für jede 0,1 Grad, die wir wieder zurückgehen wollen, auf eine normale Temperatur, dass wir für jede 0,1 Grad, die wir zurückgehen wollen, 22 Billionen Dollar bezahlen müssen.
Ja, diese Milliardenzahlen, das tönt nach viel. Und es ist natürlich so, dass diese Klimaerhitzung etwas kosten wird, und zwar sehr viel. Und trotzdem finde ich das Drohen mit Kosten nicht wirklich hilfreich, sondern ich denke, es gibt so etwas wie eine Kaskade der Entspannung, die möglich ist, wenn wir Technologien nutzen, die exponentiell wachsen und Lösungen bringen. Und ich möchte hier den Vergleich machen zur Aufrüstung in den 80er Jahren, wo ich als Jugendlicher auf die Straße ging und wir hatten wirklich Angst vor diesem Wettrüsten. Und dann kam Gorbatschow und das war sehr erstaunlich für mich zu sehen, dass es so wie es diese Eskalation der Aufrüstung gab, plötzlich einen historischen Moment gab mit einer Eskalation der Abrüstung. Und es wurden Tausende von Atomwaffen, von gefährlichen, tödlichen Waffen wurden damals abgerüstet auf beiden Seiten. Und deshalb möchte ich einfach den jungen Menschen auch ein bisschen Mut machen. Wenn wir die entscheidenden Schlüssel haben zur Lösung, dann bewegen wir uns im Kapitalismus normalerweise auf einem exponentiellen Pfad. Also ich nehme das Beispiel der Pferdekutschen und der Autos, oder? Also so ab 1890 gab es Benzinkutschen und 1940 ungefähr gab es keine Pferdekutschen mehr, weil alles motorisiert war in den USA und später auch in Europa. Und ich glaube, dasselbe, also diese Exponentialkurven beobachten wir jetzt in praktisch allen Bereichen, Solarenergie, Windenergie, Batterien, Elektrofahrzeuge. Es kann manchmal einen Knick geben, wo man sich fragt, ja, geht das so weiter? Aber eigentlich, wenn man zurückschaut, es gab auch bei anderen Produkten Knicks, also zum Beispiel die Elektrifizierung der Versorgungsgebiete, die wurde im Zweiten Weltkrieg mal einfach für 10 Jahre eingestellt und nach dem Zweiten Weltkrieg ging es dann wieder weiter. Es gab immer wieder solche, es waren nicht immer einfach ganz glatte Entwicklungen. Aber was wir sagen können, ist, dass sich neue Produkte in jüngster Zeit immer schneller weltweit verbreiten. Also das Telefon brauchte etwa 100 Jahre, bis alle auf der Welt ein Netztelefon hatten, und das iPad oder iPhones brauchte eigentlich 10 Jahre. Also das zeigt das Tempo, in dem wir drin sind. Das heißt, wenn wir die Weichen mal stellen, richtig stellen, kann es wirklich schnell gehen. Das sollte doch Mut machen. Das heißt, dass die Führungsverantwortung, die ist wirklich da. Und wenn ein Parlament wie in der Schweiz einfach das Ziel hat, nichts zu tun, dann ist das wirklich sehr traurig und geht auf Kosten der jungen Menschen. Die werden allen diesen Mist ausbaden müssen, den die heute aktive Politikergeneration jetzt ihnen einbrockt.
Wenn ich das zusammenfasse, dann heißt das so viel wie, wir müssen Vertrauen haben in die Innovationszyklen des Kapitalismus, des kapitalistischen Systems, du hast es genannt, Wettbewerb, Technologie, Effizienz und so weiter, das funktioniert.
Nicht blindes Vertrauen.
Nicht blindes Vertrauen, natürlich, aber es müssen eben die Rahmenbedingungen geschaffen werden dafür, dass dieser Markt dann auch wirklich funktioniert. Daran müssen wir politisch arbeiten.
Ja, und das kann am Anfang auch ein sehr kleiner Markt sein. Also ich meine jetzt Basel-Stadt, die Leistung ist ja nicht, dass wir wirklich im großen Stil dekarbonisieren in der Welt. Aber wir bringen eine Pyrolysemaschine zum Laufen, die wir jetzt auch in Maisbrach, Kanton Basel-Land, aufstellen und in vielen anderen Ostschweizer Gemeinden, die das genau gleiche tun werden. Sie werden Grüngut zu Kohle verarbeiten. Und wenn man sich das dann weiter vorstellt, dass die Leistung des Kantons ist dann darin, diese Technik serienreif zu machen und auch die Kosten zu senken. So wie Dänemark war ja ungefähr das einzige Land der Welt, das Windturbinen in einem kleinen Institut erforscht hat und war völlig allein. Und dieses kleine Land mit irgend 8 Millionen Einwohnern hat es geschafft, eine Technik zu entwickeln, die jetzt dann bald 50% der Weltstromerzeugung liefern wird und vor allem auch im Winter, was die Schweizer noch gar nicht gemerkt haben, dass es in Europa wahnsinnig viele Windturbinen gibt, die dann eben auch im Winter Strom liefern.
Aber das heisst, um jetzt nochmal die Systemfrage zu stellen, Rudi Rechsteiner, es gibt diese Dynamik, auf die ein Stück weit auch vertraut werden kann, nämlich dass sich dieser Markt tatsächlich als eine Art von neuem Markt, als ein nicht mehr korrumpierter, nicht mehr extraktiver, alter Markt wie die fossile Industrie eben, dass sich hier ein neuer Markt entwickelt, der eben ungeahnte Dynamiken erreichen wird, nochmals, wenn man ihn einfach auch zulässt.
Ja, man muss ihn natürlich pflegen, so wie man, irgendwann hat man in der Schweiz beschlossen, dass man Kläranlagen aufstellt, oder? Die kosten natürlich etwas, der Gewinn ist sauberes Wasser und heute ist es verboten, Wasser zu entsorgen, das ungeklärt ist, oder? Und so muss es natürlich mit dem Klima auch sein. Das kostet etwas, aber es bringt niemanden um und es schafft neue Arbeitsplätze. Es ist ein Wirtschaftszweig wie irgendein anderer. Niemand, nicht einmal die SVP, würde heute Kläranlagen verbieten wollen. Aber diese Typen kommen ja daher und sagen, der Klimawandel existiert nicht oder es interessiert mich nicht. Also es geht schon darum, dass wir jetzt Entscheide treffen und das wichtigste Wort ist hier Verursacherprinzip. Wir müssen die Verursacher packen, sanktionieren, bestrafen, besteuern, verbieten, sonst passiert überhaupt nicht. Und das ist ja das, oder? Man kann nicht nur mit Subventionen arbeiten. Man muss die Sünder pflücken und bestrafen. Und dann hören sie auf zu sündigen.
Und da sind ja einige Prozesse weltweit im Gang gegen die Erdölindustrie, insbesondere in Kalifornien, aber auch anderswo, wo eben diese Reparation, auch diese Schäden, diese Schadensreparation eingefordert wird. Aber das ist ja politisch nun wieder, Rudi Rechsteiner, ein ganz, ganz schwieriges Feld, weil wir es hier mit einer Industrie zu tun haben, die nicht nur sehr mächtig und sehr reich geworden ist, sondern, wir haben es gehört, eben auch von Subventionen lebt und von den ganzen Verbindungen und Verflechtungen zu der Politik.
Ja, und bei diesen intergenerationellen Schäden, da kann man nicht darauf vertrauen, dass man die Firmen noch erwischt, oder? Die gibt's dann gar nicht mehr. Also ich sage jetzt, BP ist wahrscheinlich in 20 Jahren existiert diese Firma nicht mehr, weil sie falsche Investitionen getätigt hat oder weil sie geschluckt wurde. Also es ist sehr schwierig, man sieht das heute bei den Altlasten, dass eben dann am Schluss der Staat zahlen muss, wo es keinen Eigentümer mehr gibt, der haftbar ist. Man sah es in Tschernobyl, die Sowjetunion gab es nicht mehr, 3 Jahre später ging die unter. Da hat niemand Entschädigungen erhalten, der in Bayern oder im Tessin Pilze sammelte und daran gestorben ist. Also auch die Kausalitäten waren sehr schwierig nachzuweisen.
Wenn wir das zusammenfassen, jetzt haben wir gesehen, Rudi Rechsteiner, dass wir es mit Blick auf das, was wir Kapitalismus nennen, eigentlich einen irrationalen, völlig verzerrten und eigentlich klimaschädlichen, nicht zukunftsfähigen Markt haben, der aber nach wie vor besteht, nämlich dieser fossile Markt. Und auf der anderen Seite haben wir einen Markt, der eben alles Potenzial hat, um unser Leben zu verbessern, um unsere Gesundheit zu verbessern, unsere Städte zu verbessern, unser Klima zu verbessern, wenn nicht überhaupt zu erhalten. Ich habe ChatGPT gefragt. ChatGPT habe ich die Frage gestellt, ist es heute noch rational, in fossile Energien zu investieren? Und ich habe zur Antwort gekriegt, ich zitiere: Insgesamt könnte man sagen, dass es kurzfristig rational erscheinen mag, in fossile Energien zu investieren, aber langfristig könnte dies riskant sein, da der Trend in Richtung nachhaltiger Energiequellen geht. In der Antwort von ChatGPT stehen ja zwei interessante Begriffe, nämlich das eine ist das kurzfristig rational und das andere ist langfristig rational. Jetzt kurzfristiges Gewinndenken, Rudi Rechsteiner, ist das nicht eigentlich das, was im Moment die Krux des Systems ist?
Ja, und die fehlende Emanzipation der Politik, der Wirtschaft zu sagen, in welche Richtung das es gehen will. Also in diesem Zitat von ChatGPT hat es kein Wort über den angerichteten Schaden. Es ist von nachhaltiger Energieversorgung der Rede, aber wie man dorthin kommt, es heißt, man muss gewissen Leuten wehtun. Man muss die bei Economy Suisse nehmen und zur Rede stellen, wenn sie wieder einfach irgendetwas der Politik erzählen, was vorne und hinten nicht wahr ist. Oder? Also, da kommt man nicht darum herum, diesen Streit anzufangen. Weil ohne Streit werden wir keine Lösung bekommen. Wir müssen den Konflikt suchen, wir müssen demonstrieren, wir müssen auf die Straße.
Ja. Aber genau das, was du jetzt forderst, nämlich, dass die Menschen auf die Straße gehen sollen, dass sie Widerspruch erheben, dass sie sich wehren, dass sie in den Streit einsteigen. Genau da sind wir ja jetzt in einer Phase, wo wir das Gefühl haben, das erlahmt. Also die Klimabewegung steckt jetzt nicht mehr, sag ich mal, in der dynamischsten Phase, in der wir sie schon mal angetroffen haben. Viele Menschen haben das Gefühl, ja gut, ich will jetzt irgendwie mein Leben in Ruhe führen, und viele eben auch, wir haben das gesehen, insbesondere in Deutschland, gehen jetzt Richtung AfD und schließen sich dort eben diesen Rechtsparteien an, mit dem Versprechen eben, dass es mit dieser fossilen Zukunft auf ewig weitergehen kann. Also wo siehst du jetzt nochmal den Triggerpoint, damit dieser Streit wieder produktiv werden kann, dass die Menschen wieder auf die Straße gehen, dass wieder mehr Druck gemacht wird auf die Politik, als jetzt im Moment der Fall ist?
Ja, auf der anderen Seite sind es eben diese Ereignisse, die uns ereilen, die Überschwemmungen oder die Waldbrände. Ich meine, wenn das so weitergeht, werden wir, ich sag's jetzt mal krass, im Sommer über Wochen Temperaturen haben von circa 40 Grad. Und das heißt natürlich, dass die Wälder vollkommen austrocknen und abbrennen. So wie in tropischen Ländern oder in Kanada, wo man das jetzt feststellt, dass man eine Verhundertfachung der Waldbrände hat durch diese noch kleinen Temperaturveränderungen. Und das heißt natürlich auch, dass die Schweizer Landwirtschaft in Frage steht, dass wir die Ernährungssicherheit verlieren, die Wassersicherheit, alles diese tolle Sachen, die wir in diesem Paradies bisher für gegeben hielten, wo wir ja wohnen. Und wenn die Bauern einfach sich dermaßen reaktionär gebärden und kein Verständnis haben für Klimamaßnahmen, dann muss man sie frontal angreifen. Es gibt gar keine andere Lösung. Ich sage nur, es gibt nichts Besseres als ein ganz konkretes Beispiel, und wir müssen Sektor für Sektor lösen. Wir müssen die Mobilität lösen, wir müssen das Heizen lösen, wir müssen die Ernährung lösen, wir müssen den Flugverkehr lösen und den Schiffsverkehr. Und dann haben wir mal einen großen Teil erledigt, und dann den Rest erledigen wir dann mit negativen Emissionen.
Und das ist nochmal ein neues Kapitel. Ganz herzlichen Dank, Rudi Rechsteiner.
Es war ein tolles Gespräch. Herzlichen Dank.
Danke, Christoph. Das war das Interview mit Rudolf Rechsteiner, Ökonom und Energieexperte. Dass natürlich auch Elektrizität kritisch betrachtet werden muss und die Produktion und Entsorgung bzw. Recycling von Batterien nicht nur das Gelbe vom Ei ist, das haben wir bereits im Kontext von grauer Emission in der Vergangenheit besprochen, wäre aber wieder einmal ein nächstes Thema. Was wir jetzt aber gehört haben, dass es schon einen Schritt vorwärts geht. Rudolf Rechsteiner hat das als eine Kaskade bezeichnet, ein enormes Tempo, und ich zitiere ihn hier: Wenn wir die Weichen mal richtig stellen, kann es schnell gehen. Jetzt interessiert mich schon, was wir mit diesen Infos anfangen. Christoph.
Ich glaube, aus dem Gespräch mit Rudolf Rechsteiner habe ich gelernt, es gibt so wie im Moment zwei Systeme, die auf dieser Welt funktionieren. Und das eine System ist ein durchwegs korruptes, ineffizientes System der fossilen Energien. Und auf der anderen Seite haben wir ein System der neuen erneuerbaren Energien, die eben effizient, sauber und auch ein Stück weit, Rudolf Rechsteiner hat darauf hingewiesen, verbraucherorientiert sind. Und ich glaube, wir haben nun zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist die, dass es der Politik gelingt, die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit endlich diese schädlichen, marktverzerrenden Subventionen und Begünstigungen der fossilen Industrie aufhören und dass endlich den erneuerbaren Energien, also diesem neuen Markt, die Chancen gegeben werden, die diese neuen erneuerbaren Energien verdienen. Und das hieße auch, dass das Kapital per sofort, sage ich jetzt hier, dass das Kapital per sofort nicht mehr in die fossile Energie fließen darf.
Und das bedeutet auch, politische Rahmenbedingungen zu schaffen, um das globale Kapital davon zu überzeugen, dass die Rettung des Planeten günstiger zu stehen kommt als dessen Vernichtung.
Ja, ich glaube, das ist das Credo, das wir wirklich hier voranstellen müssen. Überspitzt gesagt könnte man auch sagen, ein guter Kapitalist, eine gute Kapitalistin wäre eben auch eine radikale Klimaschützerin, ein radikaler Klimaschützer.
Wenn das aber nicht gelingt, wenn wir noch nicht dort sind und wenn es so weitergeht mit den Investitionen in die fossile Industrie, wenn es keine Umkehr gibt, was kommt auf uns zu?
Ja, was auf uns zukommt, ist natürlich eine Katastrophe nach der anderen, eine Klimakatastrophe nach der anderen, Überschwemmungen, Brände, steigender Meeresspiegel, wir kennen das. Aber wenn wir die Systemfrage stellen, dann können wir sagen, wenn der Kapitalismus als System überleben will, dann hätte er jetzt noch eine Chance, sich auf die Seite des Klimas zu schlagen. Und er wäre auch gut beraten, das zu tun, weil wenn die Katastrophen dann einmal da sind, dann gibt es nicht nur nichts mehr zu investieren, sondern dann muss weltweit mit sehr drastischen Eingriffen reagiert werden. Dann wirklich mit Notrecht, mit Notmaßnahmen und dann ist es auch endgültig vorbei mit dem, was heute so hochgehalten wird von diesen Kreisen, Themen wie Wirtschaftsfreiheit, freie Wahl der Energieträger und was die Ideologen fossiler Wirtschaft und ihrer Rechtsparteien so vor sich hin faseln. Dann ist es eben vorbei mit dem, was sie so hochtrabend vor sich hintragen mit dem System des freien Marktes.
Vielen Dank, Christoph.
Danke, Anaïda. Aber bevor wir aufhören, müssen auch wir vorausschauend denken, auch ein bisschen ökonomisch, bei Treibhaus. Und deshalb rufen wir euch nochmal auf, zu spenden, unsere Arbeit zu unterstützen. Und zwar mit diesem Klick, den ihr machen könnt. Auf unserer Webseite www.treibhauspodcast.ch ist unsere Adresse. Dort gibt es einen Knopf, da könnt ihr draufdrücken, da steht unterstützen. Und alles ist nachher selbsterklärend.
Auch der kleinste Beitrag ist willkommen. Merci.
Nächstes Mal bleiben wir bei der Politik und fragen, wie diese Transformation, über die wir heute gesprochen haben, diese Transformation, die wir dringend brauchen, denn durchsetzbar ist in einer Zeit, die geprägt ist von Kriegen, der Wiederkehr des Populismus, die geprägt ist von Backlashes in so vielen Bereichen.
Nächsten Monat wieder. Bis dahin sagen wir danke fürs Zuhören. Treibhaus, der Klimapodcast. Eine Produktion von Podcast Lab mit Lena Schubert, Esther Petsche, Samuel Schläfle, Olivier Christe, Céline Elber und Johann Otten. Mit der Musik von Lukas Fretz und mit Anaïda Fierz und Christoph Keller.
Treibhaus ist zu finden auf unserer Webseite www.treibhauspodcast.ch, auf allen guten Podcast-Kanälen. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn ihr Anregungen habt, Kritik und Ideen, dann schreibt uns auf Facebook per Mail an mail@treibhauspodcast.ch und ihr findet uns selbstverständlich auch auf Instagram und neu auch auf LinkedIn.